Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ist das jetzt schon Therapie?
Ah, na toll. Hat die Psychoscheiße schon angefangen, oder was?
Dein Atem wird langsamer und langsamer. Deine Beine werden eins mit der Erde. Dein Herz schlägt wie eine Birke.
Ja, eine ungewöhnliche Therapie bieten wir in dieser Vollbild-Sendung. Eine Satire-Therapie in Sachen MeToo. Und wir schauen auch auf die Corona-Realität, was die Kinos angeht. Herzlich willkommen bei Vollbild. Für Hollywood hat es zuletzt zwei Anlässe für Hoffnung gegeben. Zum einen die Aussicht auf einen demokratischen Präsidenten und die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff. Allerdings schlagen die Kinoverbände in den USA jetzt Alarm, dass es für die US-amerikanischen Filmtheater dann vielleicht bereits zu spät sein könnte. Christian Berndt über Neues aus der Kinowelt in Corona-Zeiten.
Hollywood-Star Jennifer Lawrence rennt im Pyjama durch die Straße und jubelt über Joe Bidens Wahlsieg. Zumindest wenn man dem Video trauen darf, das sie gepostet hat. Hollywood ist in Jubelstimmung.
Wenn man sich angeguckt hat, was die ganzen Celebrities getwittert und auf Instagram gepostet haben, dann war das schon so eine ganz, ganz große Erleichterung. Die hat man so richtig spüren können in ganz L.A., weil eben diese Entertainment-Branche eher sehr linksliberal geprägt ist. Also insofern sind hier alle erstmal happy, auch weil Donald Trump Hollywood ja hasst.
Ganz anders, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, ist die Stimmung, was das Kino betrifft.
Man kann das nicht anders beschreiben als Katastrophenstimmung. Zum Beispiel hier in Los Angeles ist es immer noch so, dass seit März die Kinos nicht offen haben.
Auf 70% beziffert der Nationalverband US-amerikanischer Kinobetreiber NATO die Verluste der Filmtheater für 2020. In einem Appell an den Kongress fordert der Verband jetzt Zuschüsse von 15 Milliarden für unabhängige Filmtheater und Musikstätten. Die bisherigen Staatshilfen in Form von Krediten bringen wenig, weil kaum Aussicht besteht, das Geld zurückzahlen zu können, sagen die Kinobetreiber. Und selbst die bisherigen Hilfen stocken, weil sich die Parteien im Kongress nicht einigen können. Manche greifen zur Selbsthilfe, wie die größte Kinokette in den USA.
AMC zum Beispiel hat ja angeboten, dass man ein ganzes Kino mieten kann für etwa 20 Leute für $99. Das ist natürlich ein unglaubliches Angebot. Und da kann man sich dann alte Filme angucken. Aber es ist natürlich ein Ausdruck auch dessen, wie verzweifelt diese Kinokette sein muss, dass sie es für so wenig Geld ihre Kinos vermietet, weil damit kannst du die Kosten natürlich auch nicht mehr reinspielen.
Der Verband der großen Hollywood-Studios hat einen Appell an den gewählten Präsidenten Biden gerichtet. Aber ob es mit der neuen Regierung eine substanziell andere Kulturförderung geben wird, ist fraglich.
Dass es da eben diesen Wechsel gibt, dass Kulturinstitutionen stärker finanziell gefördert werden vom Staat, das sehe ich nicht. Das ist einfach etwas, was hier so stark verwurzelt ist, dass vieles eben über die Privatwirtschaft läuft. Vor allem gibt es dann, glaube ich, auch andere Felder, in denen das nochmal dringlicher wäre. Also da gibt es leider, muss man dann sagen, vor der Kultur einfach nochmal viele, viele andere Baustellen in den USA. Allein wenn ich mir in L.A. hier die Obdachlosen angucke und so.
Du, kommst du morgen zum Frühstück zu Oma?
Ich flieg da schon um 10. Hast dir gesagt, dass ich da bin?
Nee, das macht gar nichts. So rufe ich die Inge an.
Wen?
Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter.
Mhm. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr.
Das war ein Scherz jetzt, ja.
Ein kompliziertes Vater-Tochter-Verhältnis. Davon erzählt der deutsche Film Toni Erdmann, der vor einigen Jahren einer der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Filme in Europa war.
Das passiert nicht einfach so leicht, weil dahinter stehen halt allein schon durch diese Sprachenvielfalt immense Kosten.
Denn, so der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer, deutsche Filme müssen synchronisiert oder untertitelt werden, wenn sie im Ausland laufen sollen.
Im Vergleich zum amerikanischen Markt haben wir auch eine Sprach- und kulturelle Vielfalt. Das, was uns natürlich so stark macht, ist auf der anderen Seite natürlich eine Schwäche.
Gegen die englischsprachigen Hollywood-Produktionen haben europäische Filme in ihren Nachbarländern kommerziell keine Chance. Deshalb wurden schon in den 80er Jahren europäische Förderprogramme geschaffen. Seit 2014 läuft das Creative Europe Media Programm.
Da wird dann zum Beispiel die Untertitelung ebenso mit bezuschusst, wie natürlich überhaupt, dass es in anderen Ländern einen offenen Markt, Festival, Kinos gibt, die sich darauf spezialisieren, auch Filme aus anderen europäischen Ländern zu spielen.
Nun drohte das Programm auszulaufen, weil der Finanzrahmen, innerhalb dessen dieses Programm angelegt ist, nicht stand. Die finanziellen Folgen der Pandemie erschwerten auch hier eine europäische Einigung. Im letzten Moment wurde jetzt die Finanzierung geklärt.
Also es ist tatsächlich dramatisch kurz jetzt, weil es geht ja um die Förderprogramme für das nächste Jahr.
Jetzt gibt es mit einem 2,2 Milliarden Programm bis 2027 Planungssicherheit. Das sei, so Breuer, auch nötig, nicht zuletzt, weil der Brexit die Probleme noch weiter verschärft. Britische Filme haben aufgrund der Sprache weltweit den größten Anteil am europäischen Filmexport. Nun entfällt die britische Kofinanzierung des Programms. Allerdings könne die neue Situation auch das Bewusstsein für die Probleme des europäischen Films schärfen, so Breuer.
Jetzt ist die Frage, sind wir überhaupt noch sichtbar oder produzieren wir schlicht nur noch für uns? Und das war schon vor Corona klar, wir haben global eine Marktmachtmonopolisierung. Das sieht man im Studiowesen, das sieht man bei den Streaming-Plattformen. Auf der anderen Seite wird China immer stärker und dazwischen ist Europa eingekeilt.
Zumindest ist sich die EU dieses Problems bewusst und auch der Bedeutung ihres Hilfsprogramms für den europäischen Film. Denn
das ist eine der Erfolgsstories der Europäischen Union.
Das sagt Christian Breuer, der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, im Corona-Kino-Update von Christian Berndt.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Okay. Wir sind zu Gast bei Boubacar in seinem Tangana, das sind die Imbissbuden in Dakar. Und alles hier war nechne, Wolof für lecker, wo du nochmal denkst, verdammt, Mautsch, lecker, Schlecker. Alles, was du brauchst, gibst du auf den Tisch. Natürlich sind die Fritten frittiert und das sehr frisch. Dazu gibt es das Fleisch von der Brioche, das ist ein Spieß und du haust dir es gerne in die Gosch. Denn alles hier ist lecker in dem Tangana, deswegen danke ich Boubacar für sein Tangana. Und besuchst du einmal hier Dakar, wie gesagt, dann darfst du nicht vergessen, geh mal essen im Tangana. Besuchst du einmal hier Dakar, dann wie gesagt, darfst du nicht vergessen, essen hier im Tangana.
Hallo, Rumpel, wo bist du?
Rumpelada, Rumpelada.
Rumpel.
Rumpelada, Rumpelada, Rumpelada.
Hallo, wo bist du? Rumpel. Rumpel, bist du da?
Rumpelada, Rumpelada, Rumpelada.
Rumpel.
Heute baue ich, morgen baue ich. Übermorgen hole ich der Königin ihr Kind.
Hallo.
Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelada heiße.
3 Jahre ist es her, seitdem der Weinstein-Skandal an die Öffentlichkeit kam. Seitdem mehrere Frauen den Filmproduzenten Harvey Weinstein der sexuellen Belästigung und der Vergewaltigung beschuldigten. Unter dem Hashtag MeToo kam eine breite Diskussion über sexualisierte Gewalt in Gang. Jetzt kann man in der Arte und in der ZDF-Mediathek eine Miniserie sehen, die sich mit MeToo und den Folgen satirisch auseinandersetzt. Heul doch! Therapie wie noch nie, heißt die Serie.
Hampelmann am Morgen, runter! Da ist ja meine Oma schneller, jetzt rennt doch mal, ihr habt doch Beine, los geht's!
Regie geführt haben Lilly Tautfest und Isabel Schuber. Und mit ihnen habe ich per Videokonferenz gesprochen. Und ich wollte zuerst wissen, MeToo als Satire und Comedy, das ist nicht selbstverständlich. Warum haben Sie eine humoristische Auseinandersetzung mit dem Thema gewählt?
Also was wir auf jeden Fall vermeiden wollten, war, dass wir einfach wieder dieselben Bilder produzieren und Frauen wieder in Opferrollen zeigen und Männer wieder als Täter zeigen und einfach die alten Machtverhältnisse sozusagen damit letztlich auch zementieren, sondern wir wollten ein bisschen raus aus dem Ganzen. Und noch dazu glaube ich auch, dass Lachen und Humor auch was ist, was einfach die Leute auch ein bisschen mehr öffnet und vielleicht auch ein bisschen mehr dazu bringt, zu sagen, okay, ich gucke mir das an, das ist unterhaltsam, das macht mir Spaß, aber ich denke auch drüber nach und ich erkenne vielleicht auch Sachen wieder irgendwie aus meinem Leben und letztendlich bringt man sie dann dazu, mehr in eine Diskussion zu gehen vielleicht, als wenn man nur mit dem Hammer kommt und sagt, das ist alles ganz schrecklich.
Ja, und außerdem, manche Themen sind ja auch wirklich einfach so grauenhaft, dass man dem nur mit Humor begegnen kann und Hashtag MeToo
gehört auf jeden Fall dazu.
Das Setup ist folgendes. Zwei Frauen, gespielt von Karin Hanschewski und Bärbel Schwarz, brechen aus dem Gefängnis aus, verstecken sich auf einem Landgut und plötzlich tauchen vier Männer auf. Wie sich dann herausstellt, alles Sexualstraftäter, die dort auf dem Land eine Therapie antreten. Und die beiden Frauen sind überrascht, schlüpfen dann kurz entschlossen in die Rolle der Therapeutinnen und müssen sich nun mit den Männern auseinandersetzen. Und auch wir als Publikum erfahren dann deren Geschichten. Das sind vier verschiedene Geschichten. Frau Schuber, welche vier Positionen wollten Sie abbilden, wenn es um Hashtag MeToo geht?
Also was ja total bekannt war, sind die großen Fälle gewesen. Weinstein und Wedel sind ja so die Produzenten, die irgendwie tentakelartig überall ihren Machtmissbrauch ausgeübt haben. Und es fing ja eben aus der Filmbranche heraus, ging es ja los. Also das war natürlich schon mal wichtig, dass da jemand dabei ist. Und dann war uns aber auch ganz wichtig, dass wir so einen, wir haben ja diesen Fußballstar dabei, ne, wo man halt quasi in so einem Bereich ist, wo auch jemand so völlig gehypt wird, egal was er macht. Also wenn man jetzt Ronaldo anguckt, ne, und da gab es ja auch schon Vergewaltigungsvorwürfe und so weiter. Und dann aber auch der Alltagssexismus, den wir über diesen Frauenarzt erzählen, der halt eigentlich seine Position, wo Frauen zu ihm kommen, um Hilfe zu erwarten, körperlich das ausnutzt für seine Perversion. Die waren auf jeden Fall sehr wichtig. Wen hatten wir noch, Lilly?
Den Julian, den App-Entwickler, der eben auch jemand ist, der mehr aus einem Alltäglichen heraus das macht und gleichzeitig aber auch, wo man sagen kann, also in der ganzen Tech- und Computerwelt ist ja auch ein ganz extremer Sexismus zu finden und in der Gaming-Welt. Deswegen wollten wir so ein bisschen aus der Richtung auch was dabei haben. Und ganz abgesehen davon war es auch so, also die Figuren sind ja auf eine Art total überspitzt, aber eigentlich sind sie auch überhaupt nicht überspitzt, weil wir haben uns einfach an realen Fällen orientiert und Sachen, die tatsächlich passiert sind, wo man schon sagt, das ist so absurd, das kann eigentlich gar nicht wahr sein.
Was ja auch bei allen auffällt, ist, dass sie eigentlich sich nicht wirklich schuldig fühlen.
Ja, absolut. Und leider ist das, glaube ich, auch nach wie vor so. Also wann hat man schon mal wirklich von einem dieser Männer ein Schuldeingeständnis oder sogar eine Entschuldigung oder was in die Richtung gehört? Also
das bleibt leider aus, eine gewisse Reflexion darüber und auch den Mut zu haben, da auch in den schwarzen Keller von sich selbst zu gucken. Und das sind ja wirklich Anlagen, würde ich schon sagen, zur Perversion teilweise. Und das macht natürlich psychologisch ein Riesenfeld auf. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann einfach schwierig ist, dazu zu stehen. Das muss dann ja auch psychologisch aufgefangen werden, wenn jemand sich dann wirklich eingesteht, dass er im Grunde ganze Lebensentwürfe von Menschen zerstört hat, andere Menschen, über sexuellen Missbrauch, qua Quälereien über Jahre hinweg und so weiter. Ich meine, das mag die menschliche Seele sich wahrscheinlich nicht gerne eingestehen. Und somit bleibt es auch in unserer Serie offen.
Die wenigsten wollen halt auch ihre gute Position aufgeben und wirklich juristische Konsequenzen tragen.
Sie wählen ja jetzt in der Serie selber einen ziemlich lustigen Kniff, denn sie veranstalten eine Gruppentherapie und plötzlich lernen die Männer jeweils die andere Geschichte kennen. Und dann hat man Situationen, wo die sagen, du bist ja pervers. Wie stark wollten Sie das Mittel der Spiegelung auch nutzen?
Eben, es war dramaturgisch gar nicht so einfach, weil wie geht man damit um? Eben hatten Sie ja eingangs schon gesagt, humoristisch und MeToo. Und wer soll über die Männer richten? Und dass man eben auch nicht so moralisch wird. Und deswegen hatten wir ja auch den Kniff genommen, dass die Frauen zum Beispiel selber Ausbrecherinnen sind und auch Dreck am Stecken haben und eben nicht aus so einer komischen gesellschaftlichen, moralischen Position heraus an die Rand treten. Das ist natürlich nicht zu vergleichen, ob man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was stiehlt oder jemand eben körperlich, sexuell übergriffig wird. Und dann war natürlich eigentlich eine gute Methode, dass die Männer selbst untereinander anfangen, die Schuld auch hin und her zu schieben nach dem Motto, naja, aber meine Tat ist ja nicht ganz so pervers wie deine, du bist viel schlimmer als ich, was natürlich das Ganze noch mehr ad absurdum führt und dadurch aber auch klar wird, dass sie ein Verständnis dafür haben, dass die anderen ein Problem haben, aber man selber nicht und eigentlich alle im selben Boot sitzen. Und das fanden wir eigentlich ein ganz gutes Mittel.
Frau Schuber, Sie haben 2017 ja auch das Mentorinnenprogramm Into the Wild mitbegründet, bei dem Filmemacherinnen aller Gewerke ihre Stoffe entwickeln können, fördern können. Dahinter steckt ja auch der Gedanke so von weiblicher Bandenbildung. Wie stark hat es schon gegriffen?
Also ich bin sehr froh, dass Sie mich da jetzt drauf ansprechen. Ich kann mich ganz glücklich verkünden. Es gibt ja jetzt inzwischen schon den zweiten Jahrgang. Der erste war ja schon sehr erfolgreich. Und nach wird jetzt jeder Film, der bei Into the Wild unterstützt worden ist, dramaturgisch und mit allem, wird er jetzt langsam gemacht, was natürlich für das Programm und meine Arbeit eine große Ehre ist und eine große Freude. Also ich würde sagen, es funktioniert sehr gut und es ist so oder so einfach toll, in so einem Verband zu sein und immer darauf zurückgreifen zu können. Während Corona haben wir auch mit dem ersten Jahrgang zum Beispiel immer mal wieder geskypt, einfach mit einem Glas Wein abends zusammen, alle 10 bis 15 Frauen, und über die Situation gesprochen. Wie geht man mit der Familie um? Wie geht man mit dem Geld um? Sich nochmal einen Job zugeschachert oder einfach sich emotional unterstützt, ist ein großer Zugewinn.
Absolut. Und also ich würde auch sagen, neben der konkreten Unterstützung, die wir irgendwie bekommen haben durch die sehr tollen Dramaturginnen und durch unsere Mentorinnen und natürlich auch ein gewisses Handwerkszeug, das wir erlernt haben, wie wir uns überhaupt in so einer Filmwelt im Netzwerken bewegen können. Neben all diesen sehr tollen Sachen ist, finde ich, eigentlich das Beste, dass es eine Gruppe von Frauen gibt, die alle in dieser Branche arbeiten, alle irgendwie dieselben Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen machen, und dass man sich darüber austauscht und sich einfach auch Rückhalt gegenseitig gibt und man auch merkt, dass manche Dinge sind einfach so, das hängt nicht mit einem persönlich zusammen, sondern das ist normal. Und dann, es gibt ja Phasen, die sehr hart sein können, wo man irgendwie ewig auf Zusagen wartet, wo man einen langen Atem haben muss. Und da ist es wirklich toll, diese Frauen, die genau dieselben Erfahrungen machen und gemacht haben, zur Unterstützung an der Seite zu haben.
Jetzt kann man erstmal die Miniserie Hashtag Heul doch sehen bei Arte und in der ZDF-Mediathek. Und ich habe darüber mit den beiden Regisseuren gesprochen, mit Isabel Schuber und Lilly Tautfest. Vielen Dank Ihnen beiden.
Danke Ihnen.
Seit Anfang September klingt es in Budapest immer wieder so. Seit Studierende und Lehrende die Universität für Theater und Filmkunst besetzt haben. Die wichtigste Ausbildungsstätte für Filmemacher und Theaterleute in Ungarn. Sie protestieren gegen die Umstrukturierung, gegen den Entzug ihrer Autonomie durch die Regierung Viktor Orbáns. Diese Regierung bzw. Orbáns Kulturstatthalter Ottolar Widnyanszky hatte den gewählten Senat entmachtet und durch ein Kuratorium ersetzt, das aus regierungsloyalen Vertretern besteht, mit Widnyanszky an der Spitze. Über 2 Monate nun dauert der Streik. Vor einigen Tagen änderte sich aber die Situation. Am Mittwoch trat in Ungarn ein Corona-Lockdown in Kraft mit strengen Ausgangssperren. Die Protestierenden räumten das Gebäude. Ich habe vor der Sendung mit der ungarischen Regisseurin Anna Lengyel gesprochen. Sie ist an der Universität als Dozentin tätig und bei der Besetzung aktiv. Sie trug während des Gesprächs eine Maske mit dem Logo des Kampfes. Hashtag FreeSZFE, der Abkürzung der Universität. Und ich habe sie anfangs nach dem Stand der Dinge gefragt.
Also wir haben die Besetzung mit uns genommen, sagen wir. Wir bleiben nicht im Gebäude, weil die Coronavirus-Krise in Ungarn wirklich schlimm ist jetzt. Es sterben viele Leute am Tag und das ist die verantwortliche Entscheidung gewesen. Und jetzt sitzen wir online, haben diese Fora oder Forums. Das ist immer das, wo alles entschieden wird. Und da diskutieren wir weiter, wie wir online weitermachen können. Also eine Behauptung ist, dass da gar kein Unterricht läuft, was völliger Quatsch ist.
Also auch während der Besetzung hat Unterricht stattgefunden?
Ja, absolut. Nicht in den ersten 2 Wochen, weil das Semester sowieso erst 1 Woche später oder so hätte begonnen sollen. Und danach haben wir begonnen mit Unterricht. Allerdings hat man immer Respekt gehabt vor wichtigen Besprechungen oder Forumsitzungen und so weiter. Und man hat versucht, immer diese Zeitzonen zu vermeiden mit dem Unterricht. Aber absolut. Außer, dass uns eben diese neue Leitung, sie haben dann sehr schnell versucht, das unmöglich zu machen. Also zuerst haben sie das Internet ausgeschaltet. Und zwar wirklich barbarisch, also einfach so Kabel mit Schere in 2 geschnitten. Und dann haben sie versucht, verschiedene Säle zu schließen. Und das Kuratorium wagt es nicht, uns in die Nähe zu kommen. Die sind Feiglinge. Die reden nur, die beschimpfen uns. Und dann haben sie bedroht, dass man das Stipendium nicht bekommen wird, dass die Arbeiter an der Uni ihre Gehälter nicht bekommen werden. Total gesetzwidrige Drohungen. Aber die waren so ungeschickt und so unbegabt, dass kein einziger Brief oder was weiß ich, Drohung oder so, nur annähernd legal war. Also innerhalb von 2-3 Stunden hatten wir dann immer die ausgearbeitete Antwort von unseren Rechtsexperten und Expertinnen, dass das einfach nicht gilt, weil der das nicht das Recht dazu hat. Nur leider ist dann die Corona-Situation, hat sich so eskaliert, dass dann die Regierung eben diese neue Entscheidungen gefällt hat und darum mussten wir da tatsächlich weg.
Also das heißt, im Augenblick ist eigentlich noch total unklar, wie der Kampf weitergeht. Das Kuratorium, das eingesetzt wurde, das gibt es ja. Wie stark müssen Sie jetzt befürchten, dass die Autonomie der Universität beschnitten wird?
Ja, das ist die höchste Bedrohung von Anfang an. Und wir erkennen dieses Kuratorium nicht an. Weil nicht nur wurden sie ohne Rücksprache, ohne irgendwas ernannt, alle, sondern sie haben dann gesagt, wir dürfen nicht mehr entscheiden, welche Kurse hier gestartet werden, wer hier unterrichten wird, was das Curriculum wird, bla bla bla, alles fachliche Entscheidungen. Im Kuratorium sitzen zwei Ölmänner, ein sogenannter Filmemacher, ein Produzent, aber Gott bewahre, dass er irgendwas noch macht, weil das ist das einfach ein Albtraum, was man von ihm sehen kann. Und dann Attila Wigniewski, der eben ursprünglich war er ein sehr spannender Regisseur, Theaterregisseur. Nur in den letzten 14 Jahren, aber sicherlich in den letzten 10 Jahren, ist da kein Künstler mehr. Der kann nicht mehr Gutes machen. Das ist ein kranker Mensch, sehr narzisstisch und mit einem unglaublichen Minderwertigkeitskomplex. Er hat jetzt 7 führende Positionen. Er hat schon die andere Hochschule, wo nur Schauspieler unterrichtet wurden, zugrunde gerichtet. Und er hat kein Konzept. Er sagt nur, dass immer mit diesem National und so, das ist völliger Quatsch, das ist nur leeres Gerede. Und sie haben keine Ahnung, was hier unterrichtet wird, wie diese Schule aussieht, weil die kennen diese Schule nicht. Also die Zukunft des Widerstandes. Also erstens ist es wichtig zu wissen, was hier passiert ist. Das gehört in die Geschichte. Darüber wird sicherlich in Geschichtsbücher geschrieben, weil diese jungen Studenten und Studentinnen wurden so viel mutiger als sonst jemand in Ungarn in den letzten 10 Jahren. Die zeigen ein Beispiel, uns allen natürlich. Und die haben die ganze Zeit, mehr als 2 Monate lang, nur allein die Besetzung, aber auch die Vorbereitung davor, nur professionell gehandelt. Diese jungen Leute haben jetzt gelernt, einerseits selber, wie Demokratie funktioniert, aber andererseits gleich uns gezeigt, wie das in der besten Form passieren kann. Also das ist wirklich einfach unglaublich schön. Und jeder, der dabei sein konnte, kann sich glücklich schätzen.
Also eine unglaubliche Energie durch die Studenten, Studentinnen. Die Universität für Theater und Filmkunst hat ja auch sehr viele bekannte Filmemacher, Filmemacherinnen hervorgebracht in jüngerer Zeit. Filmemacherinnen wie Ildiko Enyedi oder Cornel Mundruzzo, der ja auch gerade in Venedig Anfang September seinen Film im Wettbewerb gezeigt hatte und auch seine Solidarität mit der Besetzung geäußert hat. Wie stark war denn die Unterstützung oder ist immer noch aus der Filmszene in Ungarn oder aus der Kulturszene im Allgemeinen?
Also die Unterstützung ist wahnsinnig stark. Einerseits gibt es die Bürger und Bürgerinnen von Budapest, die tagtäglich uns Geschenke gebracht haben, Essen, was auch immer wir brauchten und dann auch nach einer kurzen Weile auch immer selber gekocht und verschiedene Angebote von den verschiedensten Restaurants, dieselbe natürlich wegen der Corona-Krise, sich das eigentlich gar nicht leisten können, aber auch einfach private Menschen und so weiter und so fort. Andererseits sehr viele Theaterhäuser, sehr viele, also im Film schon weniger, aber schon einige, aber auch auf der Welt ganz viele. Also dass Mundruzzo dieses T-Shirt getragen hat in Venedig, war eine Sache, aber Cate Blanchett trug dasselbe T-Shirt, die war Präsidentin der Jury dort. Und ganz große Namen aus der ganzen Welt und bis heute Schulen, auch in Ungarn, also Unis in Ungarn, Wahnsinn. Diese Studenten und Studentinnen haben das tatsächlich bewiesen, wie toll das ist, einfach mutig zu sein und keinen Schiss zu haben immer.
Das Kuratorium wurde jetzt etabliert. Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass man das nun nochmal wieder zurückdrehen kann?
Ich fürchte, das werden Sie nicht mehr tun, weil so viel Zeit ist passiert. Das ist jetzt ein solcher Schlamassel. Das wäre so super peinlich jetzt. Ich glaube, das wird Witnianski nicht erlauben. Wenn vielleicht andere das wollen würden, ich glaube, wird er sich total weigern. Und er hat sehr viel Macht. Aber dass sie vielleicht einfach allein bleiben, sage ich mal, dass sie da wirklich um sich herum nichts haben, außer vielleicht Haufen Geld. Und hier sind wir eine so starke Gemeinde und wir haben uns so gut kennengelernt, diejenigen, die da aktiv waren. Wir müssen mal sehen. Also Divide et Impera wird jetzt nicht so leicht gehen. Das hat uns alles so verstärkt. Wir müssen gucken. Aber ich bin eine Optimistin.
Die Regisseurin und Dramaturgin Anna Lengyel über die Besetzung der Universität für Theater- und Filmkunst in Budapest und die Zukunft der Einrichtung. Dieses Gespräch, wie auch die ganze Filmsendung, können Sie natürlich auch nachhören als Podcast, zum Beispiel über unsere DLF-Audiothek. Und ein längeres Gespräch über die Besetzung mit Video gibt es ab morgen auch auf der Homepage des Filmschoolfests in München, das derzeit als Online-Festival stattfindet. Virtuelle Filmfestivals sind gerade der Stand der Dinge im November und München scheint da die Nase vorn zu haben. Neben dem Filmschoolfest findet derzeit auch zum 6. Mal das Seriencamp statt. Deutschlands größtes Serienfestival zeigt noch bis zum 22. November 70 Serienformate aus der ganzen Welt. Patrick Wilinski hat sich durch das Angebot gesehen und ist auch dieses Jahr in der Kritikerjury. Patrick, bist du bislang als Kritiker auf deine Kosten gekommen?
Ja, das würde ich schon sagen. Das Gute an diesem Programm, du hast es ja schon erwähnt, es sind sehr viele Serien. Es gibt natürlich auch das Bekannte, die großen, wichtigen Serien des Jahres zu sehen. Aber das Gute an dem Programm ist, dass du einen Einblick hast in das Serienschaffen aus unterschiedlichen Ländern, die jetzt vielleicht nicht so normal auf Netflix oder auf Sky gesendet werden. Also Serien aus China, aus Lateinamerika, aus allen Ländern Europas. Und dann ist es schon doch interessant zu sehen, wenn wir so vom Serienboom sprechen, dass das wirklich eine globale Bewegung zu sein scheint, denn diese Serien müssen sich wirklich bei HBO nicht verstecken. Die können da locker mit konkurrieren und diesen Blick jetzt mal zu bekommen durch das Festival, durch diese paar Tage, das fand ich schon sehr interessant.
Wir hatten ja vorab schon ein wenig gesprochen und du hast gesagt, dass vor allem die belgischen Serien dich begeistert haben. Was hat dich so begeistert?
Ja, man weiß ja nie, was einen so catcht, wenn man sowas guckt. Das Interessante an diesen belgischen Serien war für mich, dass das unterschiedliche Spielarten waren und jedes Genre bedient sie recht gut. Also für mich zentral waren da zu einem flämische Serien. Ich habe eine Zeit lang in Brüssel auch gewohnt und ich weiß, dass der flämische Blick auf die Welt ein bisschen ein gemütlicher ist. Es geht auch so ein bisschen derber zur Sache und dann ist es auch konsequent, dass die Serien aus Flamen eher Comedy-Serien sind. Eine meiner Lieblingsserien war Albatros. Da geht es um ein Diätcamp irgendwo in den Ardennen, wo dicke Menschen hinfahren, um abzunehmen. Aber das, was so wie ein langgezogener Dickenwitz klingt, ist eigentlich eine sehr sensible Studie von Menschen, die den Weg verloren haben, die nicht mehr wissen, sie gehören nicht dazu wegen ihrer Körperfülle. Woher kommt diese Körperfülle? Das wird aber dann alles sehr humoristisch aufgearbeitet, denn das Team in diesem Diätcamp, das sind auch so ein bisschen zwielichtige Gestalten, aber auch irgendwie traurig. Das fand ich sehr schön, dass man jenseits vom überdicke Lachen hier mit dicken Lachen hingeht. Die andere Serie, die mir auch gut gefallen heißt A Good Year, die man eher mit ja, ein guter Jahrgang übersetzen müsste. Denn es geht dort um einen Loser, der im Keller Weinflaschen findet und die irgendwie verhökern möchte. Und dann kommt er auf die tolle Idee, allen möglichen Menschen zu verklickern, das sei der Lieblingswein von Adolf Hitler gewesen. Also so ein bisschen die Idee der Hitler-Tagebücher. Er fälscht dann die Etiketten und es werden immer mehr Loser um ihn herum gruppiert. Und es ist einfach sehr schön zu sehen, wie diese Außenseiter alle veralbern wollen. Wie gesagt, sehr zünftig, aber auch sehr, sehr lustig.
Kann man da schon von so einer humoristischen Welle aus Belgien reden?
Ja, Wäldchen wahrscheinlich. Wobei, das ist schon sehr interessant zu sehen, dass es gerade der flämische Part ist, der sehr stark mit Humor arbeitet. Es gibt zwei andere belgische Serien, die eher aus dem wallonischen Teil kommen, die dann auch französischsprachig sind. Da ist der Humor gedimmt. Da geht es mehr um das Genre des Krimis, des Thrillers. Blackout Belgium zum Beispiel, da geht es um einen nationalen Stromausfall in ganz Belgien. Und die Premierministerin erfährt, dass ihre Tochter entführt worden ist. Und wenn sie dafür sorgt, dass das Licht wieder angeht, wird die Tochter umgebracht. Also hast du hier so Elemente von 24, aber sehr schön auch in diesen Ränkespielen der belgischen Politik verortet. Das Highlight dieser vier belgischen Serien ist aber Unseen, Invisible. Ja, das ist letztendlich eine Art Twin Peaks-Clone, aber so schön in die Gegenwart geholt. Eine Stadt mit einem 5G-Mast in der Mitte, es gibt eine Aluhut-Fraktion, eine Mutter, die Augenärztin ist, deren Instrumente spinnen. Und in all dem fängt eine kleine Pandemie an, denn die Menschen in der Stadt beginnen sich aufzulösen. Das beginnt so an den Fingerkuppen, dann verschwindet deine Hand und irgendwann bist du weg. Aber in Wirklichkeit bist du da, du bist nur unsichtbar, aber man nimmt dich nicht mehr wahr. Und wie daraus quasi eine größere philosophische Metapher gestrickt wird, das ist wirklich auf höchstem internationalen Niveau. Und jetzt siehst du auch diese Spannbreite Belgiens, die ist ganz spannend. Also die können, ehrlich gesagt, einen ganzen Streamingdienst füllen mit diesen Serien.
Der Krimi ist ja als Genre eh weiterhin dominant in der Serienproduktion. Du hast jetzt schon die wallonische Serie erwähnt. Können denn die nicht englischsprachigen Serien dem Krimi noch etwas Neues abgewinnen?
Ja und nein. Ich habe schon das Stichwort gesagt, Twin Peaks. Es ist total spannend zu sehen, dass egal aus welchem Land du eine Krimiserie rannimmst, alle müssen eigentlich Tantiemen an David Lynch zahlen. Das ist es unglaublich, wie revolutionär Twin Peaks bis heute das Serienschreiben von Serienmachern auf der ganzen Welt prägt. Es gibt eine Serie La Jauria aus Chile, da geht es um einen Mordfall in einer reichen Gegend. Die ermittelnde Polizistin hat dann auch Probleme mit ihrem reichen Sohn. Man weiß nicht, ist er nicht auch verstrickt? Und du merkst plötzlich, dass diese Untergründe dieser Stadt auch alle Figuren bestimmen. Das gilt auch für einen sogenannten Nordic Noir aus Finnland. Da verschwindet auch ein Kind. Also die Idee des verschwundenen Kindes aus einer Gemeinde, die eigentlich perfekt scheint und dass diese Perfektion nicht wirklich aufrechterhalten werden kann, das ist alles Twin Peaks. Und ich war bis heute total erstaunt, dass man sich so schwer vielleicht von Twin Peaks auch abwenden kann. Denn es sind auch die besten Beispiele dafür. Die Serien, die auch verstehen, worauf Twin Peaks eigentlich basiert, wie David Lynch damals Serien, ja, erzählen verändert hat. Es ist ganz spannend zu sehen. Das ist Krimi bleibt Krimi auf der ganzen Welt, aber letztendlich steht David Lynch irgendwie dann doch immer hinter der Kamera.
Hast du denn trotzdem was Abseitiges, Abstruses gesehen, das nicht auf bekannten Serienpfaden wandelt?
Ja, also zum einen gibt es eine japanische Sitcom, Peep Show, und Japan ist ja immer anders. Das ist auch so ein Querschnittsformat. Das ist eine Art Theaterstück vor Live-Publikum aufgenommen, aber mit so brutalen Slapstick-Elementen. Man versteht auch nicht wirklich viel. Es ist auch übertrieben. Es ist so ein Clownstheater, aber dann halt wieder so verortet in so einer japanischen Tradition, dass man mit dieser Fremde auch sehr schön umgehen kann als Zuschauer aus Europa. Aber das Highlight, das ist eine französische Serie, Moa, M-O-A-H. Und wenn man das schnell ausspricht, klingt das ja wie Moa, das französische Moa. Es wird aber nicht französisch gesprochen, es wird gar nicht gesprochen in dieser Serie. Sie spielt nämlich in der Steinzeit. Wir sehen eine Gruppe von Neandertalern, die nur grunzend sich untereinander unterhalten. Und Moa ist der Anführer dieser Neandertaler, beziehungsweise es ist nur ein Teil lang. Und das Spannende ist, dass hier so sehr alltägliche Probleme verhandelt werden. Wie halte ich das Feuer am Laufen? Was passiert, wenn meine Liebe mich ablehnt und so weiter? Und das ist schon irgendwie eine Sitcom in der Steinzeit, aber wie sich hier ein Serienmacher, oder es ist eine Gruppe von Serienmachern, so komplett an etwas anderem orientiert, das ist mit nichts vergleichbar. Das ist gewagt, das ist provokant, das ist lustig, das ist wirklich eine Serie, die anders ist als die anderen. Moa aus Frankreich, sicherlich das weirdeste Highlight dieses Seriencamps.
Mein Vollbildkollege Patrick Wilinski über das Seriencamp, das in diesem Jahr online stattfindet. Und wenn Sie neugierig geworden sind, bis zum 22. November können Sie sich die ersten Episoden von 80 nationalen und internationalen Serien kostenlos angucken. Mehr Infos gibt es unter seriencamp.tv. Traumfrauen, dieser Begriff ist ein bisschen aus unserem Wortschatz verschwunden, wenn es darum geht, weibliche Filmstars zu beschreiben. Das war mal anders. Als Traumfrau machte Sophia Loren in den 1950er Jahren Karriere und sie war nicht die einzige. Da waren auch Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot, Ingrid Bergman und auch Hildegard Knef. Was Sophia Loren angeht, sie kehrt nun mit 86 Jahren auf die Leinwand zurück. Ihr Sohn Eduardo Ponti führte Regie in dem Film »Du hast das Leben vor dir«. Sophia Loren spielt darin eine ehemalige Prostituierte mit dem klangvollen Namen Madame Rosa. Sie wird von einem Arzt gefragt, ob sie sich eines 12-jährigen Jungen aus dem Senegal annimmt.
»Nein, nein, nein. Ich bin damit durch.« Ich will keine Hurenkinder mehr in der Wohnung haben. Ich habe schon zu viele aufgenommen. Das war ein großes Risiko über all die Jahre. Aber unter Straßenmädchen wird man sich ja immer einig. Und besser bei mir als im Jugendheim.
Ein Ausschnitt aus dem Film »Du hast das Leben vor dir«, der seit gestern auf Netflix zu sehen ist. Die Filmkritikerin Anke Lewicke ist im Studio. Anke, wie geht's weiter? Nimmt Madame Rosa den Jungen auf?
Natürlich nimmt sie dann irgendwann Momo auf und Momo ist eigentlich auch die Hauptfigur des Films. Aus seiner Perspektive wird alles erzählt und am Anfang fremdelt er schon ein bisschen mit dieser unkonventionellen Wohngemeinschaft und auch mit Madame Rosa. Er ist eigentlich so ein Straßenkind, weiß, wie man Drogen vertickt und das alles schon mit 12 Jahren. Aber dann gibt es doch irgendwann eine Annäherung zwischen den beiden und die fällt relativ überraschend aus, weil Momo entdeckt, dass sich manchmal Madame Rosa in den Keller versteckt. Da hat sie so eine Art Zweitwohnung eingerichtet und dann kriegt er so langsam raus, dass sie ein Konzentrationslager überlebt hat und dass sie immer noch mal Angst hat, deportiert zu werden. Und in ihrer Angst erkennt er auch eben als Flüchtlingskind auch ein bisschen ja, seine eigene Angst wieder.
Wenn man sich jetzt diesen Film anschaut, sieht man dann eigentlich Madame Rosa oder eher Sophia Loren, die Madame Rosa spielt?
Ja, es ist so ein bisschen beides. Natürlich darf sie so wie früher bunte Kleider tragen. Es gibt dann auch einen Tanz, das ist nicht mehr der Mambo Italiano, der ist jetzt ein bisschen verhaltener. Und man sieht so auf der Kommode auch eine Fotografie von Sophia Loren in den jungen Jahren. Und sie wurde ja so bekannt durch ihre Augen, die so katzenhaft waren und hatte immer noch so einen Lidstrich, den hat sie auch in diesem Film. Aber wenn man sich so ihre Frauenfiguren aus den 50er, 60er Jahren anschaut, waren das ja auch pragmatisch zupackende Frauen. Und das schwingt alles jetzt auch in der Madame Rosa mit. Man spürt ihre Lebensweisheit, ihre Energie, aber auch diese Erschöpfung. Ja, und dann wird sie aber doch im Verlauf des Films immer ungeschminkter, weil ja, je älter man wird, desto mehr kommen ja die Erfahrungen von ganz früher, die Erinnerungen wieder mehr einfach hoch und dann sieht man einfach nur noch ja, eine ältere Frau, die Todesangst hat.
Wie ich sagte, Sophia Loren ist jetzt 86 Jahre. Wie reiht sich denn, du hast das Leben vor dir, in die Filmografie von ihr ein?
Ja, diese sogenannte Traumfrau, ich fand, das war ja immer eine Traumfrau, die immer noch ein ganz anderes Narrativ dabei hatte. Also ganz klar, wie viele andere, war sie erstmal eine Schönheitskönigin. Und natürlich ging es in den Filmen erstmal um die Botschaft Sex und Verführung. Da gibt es auch ganz ikonografische Szenen, wenn sie zum Beispiel für Marcello Mastroianni in einem rosa Morgenmantel tanzt oder trämmt, keiner hält an, dann nestelt man mal eben am Strumpfband rum und dann quietscht direkt das Auto. Aber gleichzeitig, es sind eben die 50er Jahre und auch in den leichten Komödien, die sie gedreht hat, ist der Krieg eben präsent, sei es in Gesprächen oder einmal will sie auch ein Fotomodell werden und dann ist sie auf so einem Empfang und dann fängt sie einfach an, das ganze Buffet leer zu räumen, weil sie Hunger hat. Also das finde ich schon ganz interessant. Und trotz dieser Schönheit, die immer ausgestellt wurde, hat sie ja aus ihrer proletarischen Herkunft nie einen Hehl gemacht, sondern dazu gestanden. Und ich glaube, das ist dann auch einfach in das Selbstbewusstsein ihrer Filmfiguren eingeflossen. Und sie ist ja im Krieg alleine mit ihrer Mutter und den Geschwistern da groß geworden. Und sie hat auch immer junge Mütter gespielt, Witwen, auch Kriegswitwen. Und das war alles eben auch angelehnt an diese Mutterfigur, die eigene, die die Kinder eben im Krieg vor den Bombenangriffen auch verstecken musste. Also da schwingt doch immer noch ein ganz anderes Narrativ mit in den ganzen Filmen.
Wenn man sich jetzt die Leinwanddiven der Zeit anschaut, verkörpert jede dieser Diven irgendwie auch so einen anderen Traum?
Ja, teils, teils. Also nimmt man jetzt mal nochmal Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Melina Mercouri, dann sind diese Frauen natürlich auch in ihren Petticoats und so weiter. Nach dem Krieg symbolisieren sie einfach so eine Lebensfreude. Aber wie gesagt, diese Lebensfreude ist auch immer an so einen Pragmatismus gekoppelt. Man schaut, weil man eben schon ohne Mann im Krieg war, einfach nicht mehr auf den Mann hinauf, sondern ja, das Geschlechterverhältnis hat sich gewandelt. Oder dann nimmt man mal zum Beispiel jemand wie Brigitte Bardot, die hat ja einfach so die Lust auf das Abenteuer verkörpert, die Lust auf die Erotik. Und das war dann so ein ja, hedonistisches Lustprinzip fast. Und das finde ich dann ganz interessant, dass so Leute wie Simone de Beauvoir und Marguerite Duras dann eben Brigitte Bardot so auch als Vorreiterin für die sexuelle Revolution genommen haben.
Der Begriff selber Traumfrau ist jetzt nicht mehr so gebräuchlich, aber wie sieht es denn heute eigentlich aus? Müssen Frauenfiguren immer noch Träume und Illusionen verkörpern?
Ich denke eigentlich weniger. Würdest du heute noch irgendeine der Schauspielerinnen mit sexy beschreiben wollen, wenn man sich so Nicole Kidman oder Scarlett Johansson oder Kristen Stewart anschaut? Die erfinden sich doch eigentlich mit jeder Geschichte, mit jedem Film neu, sind so ganz eigensinnig und eigen. Das gucke ich mir schon alles ganz gerne an. Also auch dieses Adjektiv, oh, Frauen müssen stark sein. Also es gibt doch jetzt Frauenfiguren, das spielt doch alles jenseits davon. Aber ich muss dir eins sagen, Susanne, wenn ich mir dann den roten Teppich anschaue in Cannes, die Stöckelschuhe, den roten Teppich während der Berlinale, wenn dann doch alle bei minus 10 Grad einfach doch noch ja, mit sehr wenig Kleidung rausgehen, dann frage ich mich doch manchmal, ob wir nicht doch noch immer irgendwo auch in den tiefen 50er Jahren stecken geblieben sind.
Ja, Anke Lewicke über das Konzept der Traumfrau. Anlass war der Film Du hast das Leben vor dir mit Sophia Loren, der jetzt beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist. Das Ende eines Mythos, so lautet der Titel einer neuen Arte-Dokumentation über Leni Riefenstahl, die am kommenden Mittwoch ausgestrahlt wird. Darin geht es unter anderem um bislang unbekannte Dokumente, die belegen sollen, dass Leni Riefenstahl wesentlich stärker in das NS-System verstrickt war als bislang bekannt. Welche neuen Erkenntnisse dort im Detail präsentiert werden, das erklärt uns der Historiker und Filmjournalist Andreas Kötzing. Herr Kötzing, über kaum eine Regisseurin ist so viel geschrieben worden wie über Leni Riefenstahl. Es gibt Dutzende von Biografien und Studien über ihre Filme. Insbesondere die Arbeiten aus der NS-Zeit wurden sehr intensiv untersucht. Was gibt es denn jetzt noch Neues zu entdecken?
Nicht sehr viel, um ehrlich zu sein und um das gleich vorwegzunehmen, zumindest wenn man es mit handfesten Fakten messen will. Die Dokumentation verspricht ja so ein bisschen so eine Neuinterpretation des Mythoses Leni Riefenstahl. Allerdings beschränkt sich das dann auf einzelne Aspekte in ihrer Biografie, in ihrem Schaffen, die dann nochmal neu aufgerollt werden, wo gezeigt werden soll, dass sie ja sehr aktiv in das NS-System involviert gewesen war, auch aktiv versucht hat, anderen Leuten zu schaden. Und man muss dazu sagen, diese Argumentation, die basiert jetzt nicht nur hier auf dieser Dokumentation, sondern auch auf einem Buch, was vor einigen Wochen erschienen ist, von Nina Gladitz, Leni Riefenstahl, Karriere einer Täterin, heißt das. Und Nina Gladitz selber kommt auch sehr prominent in dieser Dokumentation zu Wort. Also das wirkt ein bisschen so, als sei das wie so eine Art begleitende Dokumentation zu dieser Veröffentlichung.
Die Autorin des Buches, Nina Gladitz, ist ja selbst Filmemacherin. Sie hat Anfang der 80er Jahre einen Dokumentarfilm über Leni Riefenstahl gedreht, der für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. In welchem Verhältnis steht sie denn seitdem zu Leni Riefenstahl?
Ja, das muss man vielleicht ruhig ein bisschen genauer erklären. Das war 1982 der Film Zeit des Schweigens und der Dunkelheit für den Westdeutschen Rundfunk. Ein Dokumentarfilm, in dem Nina Gladitz tatsächlich aufgerollt hat, wie von Leni Riefenstahl damals Sinti und Roma aus einem Konzentrationslager als Komparsen, als Statisten für die Dreharbeiten zu ihrem Film Tiefland eingesetzt worden sind. Und Leni Riefenstahl hat das Zeit ihres Lebens vehement bestritten, hat auch schon in den 50er Jahren mal gegen eine Zeitschrift geklagt, die ähnliche Vorwürfe erhoben hatte wie Nina Gladitz, die jetzt aber anhand von Zeitzeugen und tatsächlich aufgeschwundenen Dokumenten damals für ihren Dokumentarfilm sehr wohl belegen konnte, dass es diese Arbeit von den Sinti und Roma in dem Film von Leni Riefenstahl gab und dass Riefenstahl sogar selber diese Statisten im Konzentrationslager ausgewählt hat. Dagegen hat Riefenstahl dann geklagt und dieser Film ist sozusagen Gegenstand eines großen Prozesses geworden über mehrere Jahre hinweg. Den hat Riefenstahl dann fast in allen Punkten verloren. Also Nina Gladitz ist eigentlich als Siegerin aus diesem Prozess hervorgegangen. Allerdings hat Riefenstahl trotzdem Schnittauflagen gegen einzelne Aspekte erwirkt in dem Film, den Nina Gladitz dann nicht umgesetzt hat und wodurch dieser Film dann etwas unsichtbar oder nie wieder in der Öffentlichkeit gezeigt werden konnte. Und seitdem hat Nina Gladitz dieses Thema Leni Riefenstahl offenbar nicht wieder losgelassen. Sie hat weiter recherchiert in den letzten Jahrzehnten, speziell auch nach dem Tod von Leni Riefenstahl, dann weiter angefangen in Archiven zu schauen, was findet man noch an Dokumenten, die vielleicht stärker diesen Mythos hinterfragen können und die vielleicht konkreter machen, inwieweit Leni Riefenstahl tatsächlich aktiv an bestimmten Prozessen teilgenommen hat und gar nicht so politisch naiv war, wie sie das nach dem Krieg immer wieder selbst versucht hat darzustellen.
Und in welchen Punkten unterscheidet sich nun in dem Buch die Deutung von Nina Gladitz von der bisherigen Auseinandersetzung mit dem Werk und auch mit der Persönlichkeit von Leni Riefenstahl?
Ja, das ist so ein bisschen problematisch. Also sie versucht sozusagen die Riefenstahl-Lesarten gegen den Strich zu bürsten. Das geht so weit, dass sie unterstellt, überhaupt gar keine talentierte Künstlerin Tänzerin gewesen zu sein. Sie sei eigentlich für überhaupt nichts talentiert gewesen, nicht als Tänzerin, nicht als Schauspielerin, nicht als Regisseurin. Da hätte sie immer nur von anderen geschöpft und profitiert. Und das sind aber überwiegend Mutmaßungen, die sie in ihrem Buch präsentiert. Sie hat so gewisse Indizien, die darauf hindeuten, dass Leni Riefenstahl zum Beispiel bei Willi Zierke, einem Kameramann, der die Aufnahmen für die Eröffnungssequenzen in den Olympiafilmen gedreht hat, dass sie den unter Druck gesetzt hat, dass sie an dessen Filmverbot von dessen ersten Film beteiligt gewesen sei. All solche Sachen, die in dem Buch angedeutet werden, für die ihr dann aber letzten Endes wirklich die ganz konkreten schriftlichen Belege fehlen. Und das finde ich dann halt so ein bisschen schwierig, wenn daraus eine komplette neue Sicht von Leni Riefenstahl abgeleitet werden soll. Zumal es ja auch, da muss man natürlich ganz ehrlich sein, auch in den vergangenen 20, 30 Jahren sehr, sehr kritische Studien bereits über Leni Riefenstahl gegeben hat. Und vieles von dem, was Nina Gladitz hier präsentiert, kann man auch tatsächlich in anderen Büchern nachlesen, wenngleich das eben dort nicht so überspitzt dargestellt wird wie hier. Also nur ein Beispiel: über Tiefland schreibt sie relativ früh in ihrem Buch, das sei einer der wichtigsten antisemitischen Filme für die Nazis gewesen, der sogar Jud Süß noch weit in den Schatten stellen würde. Und das sind so zugespitzte Einschätzungen, bei denen ich mir gewünscht hätte, das wäre ein bisschen zurückhaltender gewesen, denn in manchen Details ist das gar nicht uninteressant, was sie herausgefunden hat, aber diese etwas überspitzte Schreibweise führt dann dazu, dass man an manchen Punkten dann dazu neigt, das nicht mehr ganz ernst zu nehmen.
Und wie ist es jetzt mit der Dokumentation? Sie haben ja schon erwähnt, dass auch da Nina Gladitz prominent vorkommt. Argumentiert die Dokumentation auch aus dieser Perspektive oder kommen dort noch andere Stimmen zu Wort?
Also die Aspekte, die Nina Gladitz in ihrem Buch erwähnt, zu Willi Zierke oder auch zu den Statisten in Tiefland, die werden in der Dokumentation auch mit aufgegriffen. Allerdings ist Nina Gladitz da tatsächlich neben einem ehemaligen Freund oder einem Freund von Willi Zierke die einzige O-Tongeberin, die diese neuen Aspekte untermauert. Andere Stimmen, die da drinnen zu Wort kommen, zum Beispiel vom Historiker Jochen Böhler oder auch von der Filmwissenschaftlerin Eva Hohenberger, die für den Film interviewt wurden, die beziehen sich in ihren Statements gar nicht auf das, was Nina Gladitz in ihrem Buch herausstellt. Will. Und das hat ein bisschen einartigen Eindruck bei mir hinterlassen, weil ich gar nicht weiß, ob diese O-Tongeber eigentlich wussten, in welchen Kontext sie da innerhalb des Films gestellt werden. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, warum man für diesen Film nicht spezielle Riefenstahl-Experten interviewt hat, die von Nina Gladitz ja im Buch zum Teil auch hart angegriffen werden, wie Martin Leuperdinger zum Beispiel oder Rainer Rother, denen sie häufig dann so eine Art harmloses Riefenstahl-Bild unterstellt. Die hätte man ja in dieser Dokumentation auch ruhig mal zu Wort kommen lassen können, um diese neuen Erkenntnisse in Anführungsstrichen, die Nina Gladitz dort präsentiert, stärker zu hinterfragen.
Also deutliche Kritik auch an der Dokumentation. Bieten denn die Interpretationen von Nina Gladitz und auch vielleicht von der Dokumentation trotzdem Perspektiven für neue Forschung zum Werk von Leni Riefenstahl?
Ja, manche ihrer Mutmaßungen oder ihrer Interpretation finde ich gar nicht völlig falsch. Zum Beispiel, wie sie diesen antisemitischen Subtext in Tiefland hinein interpretiert. Man muss ja dann nicht immer gleich so weit gehen, daraus so etwas Absolutes machen zu wollen. Und ich finde, sie hat durchaus einige Verdienste bei ihren Recherchen, ganz speziell zum Beispiel zu den involvierten Protagonisten bei Tiefland, wo sie ja die gesamten Biografien der tatsächlich damals aus dem Konzentrationslager herausgeholten Sinti und Roma nachrecherchiert hat. Die bekommen hier also tatsächlich ein Gesicht, werden im Anhang auch biografisch, soweit man Informationen über diese Menschen noch in den Archiven finden konnte, vorgestellt. Und das ist schon etwas, was andere Riefenstahl-Biografien vorher nicht gemacht haben. Die haben dann tatsächlich eher auf die Frau und auf ihren Mythos geschaut und auf ihr Verhältnis zu Politik und Kunst in der Zeit des Nationalsozialismus. Bei Nina Gladitz ist das eher so der Blick aus der Opferperspektive von den Leuten, die eben nicht von Riefenstahl profitiert haben. Ob sich daraus jetzt wirklich langfristig neue Aspekte für die Forschung ableiten lassen, da bin ich eher skeptisch. Aber ich finde, da gibt es durchaus Ansätze in dem Buch, die spannend zu lesen waren.
Die Dokumentation Leni Riefenstahl, das Ende eines Mythos. Sie läuft am kommenden Mittwoch um 22.15 Uhr auf Arte und ist schon vorab in der Mediathek zu sehen. Und das Buch von Nina Gladitz, Karriere einer Täterin, ist im Verlag Aurel Füssli erschienen. Die knapp 400 Seiten kosten 25 Euro. Ich habe darüber mit dem Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing gesprochen.
Top 5.
Der Abschied von der Macht, er fällt manchmal schwer. Das sehen wir in diesen Tagen nach der US-Wahl am Verhalten von Donald Trump. Das hat Hartwig Tegler gleich ins Nachdenken gebracht. Denn Filme bieten auch hier mal wieder Antworten auf die Fragen, was bricht dem Mächtigen am Ende das Genick, was lauert nach dem Verlust der Herrschaft, wie werden sich die Nachfolger verhalten, droht gar Ungemach, Angriff auf Leib und Leben, wenn die Aura des Unantastbaren verloren gegangen ist. Das hier ist die Top 5 über die gefallenen Herrscher. Die da sind Regenten, aber durchaus auch Leinwandstars.
Lust auf einen Film?
Warum huldigt man mir nicht als König?
Die Königin ist tot! Lang lebe die Königin!
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5, Boulevard der Dämmerung von Billy Wilder, 1950.
Tatsache war, dass sie vor der Außenwelt Angst hatte.
Sie war die Königin des Stummfilms.
Angst, man könnte sie daran erinnern, dass ihre Zeit vorbei war.
Aber mit dem Tonfilm und dem Alter ist der Stern der Diva Norma Desmond verglüht. In der Hollywood-Luxusvilla am Sunset Boulevard lebt die alte Schauspielerin im Kokon ihrer Erinnerungen. Ihr junger Geliebter, der Drehbuchautor, vermittelt ihr noch einmal grausam die trügerische Illusion, Mittelpunkt der Traumfabrik zu sein, ihre Rache tödlich. Und so, noch einmal aber nicht vor Filmkameras, sondern vor denen der Polizeireporter, schreitet sie die Treppe herunter.
Können wir, Norma?
Bei diesem finalen Dreh hat Norma Desmond die Macht über die Bilder schon verloren. Sie ist dem Wahnsinn verfallen und nur noch Erinnerung. Wie der andere Star ihrer Zeit, die andere Königin, die nicht wahnsinnig wurde, sondern den Kopf verlor.
Platz 4. Marie Antoinette von Sofia Coppola, 2006.
Euer Majestät, soeben wurde die Bastille von einer aufgebrachten Menge gestürmt.
Das Volk beginnt die Revolution und leitet das Ende der Herrschaft des französischen Königs ein und das des Luxuslebens seiner Gemahlin.
Muss ich darauf bestehen, dass alle Prinzen und Prinzessinnen königlichen Geblüts umgehend das Schloss verlassen?
Der goldene Käfig, in dem sich die Königin verkroch, zerbricht. Die Realität dringt ein. Dekadenz. Dieser Begriff bindet Verfall, Niedergang und Verkommenheit zusammen. Die Implosion eines politisch dekadenten Systems hat ein blutiges Chaos zur Folge, aus dem die neue Ordnung der Macht entsteht. Marie Antoinette schaut naiv, staunend, entsetzt und auch recht dumm auf den Sturm, der über sie hinwegfegt und sie am Ende auf die Guillotine bringt.
Platz 3. American Gangster von Ridley Scott, 2007.
Absolute Macht braucht folgende Strategie.
Ab sofort spricht mich keiner mehr direkt an, ist das klar?
Frank Lucas weiß genau, nur unter dem Radar der Ermittlungsbehörden florieren die Geschäfte. Nur da bleibt alles möglich. Soweit so gut, denn die Cops tappen im Dunkeln, wer der Chef des Drogengeschäfts in Harlem ist. Doch dann lässt sich Frank von der Illusion der Unantastbarkeit verführen und verstößt gegen die eigene Regel, unauffällig zu bleiben. Boxgala. Frazier gegen Ali, 1971. Frank mit seinem 50.000 Dollar teuren Chinchilla inklusive alberner Pelzmütze nimmt auf dem Weg in die Reihe direkt am Ring Huldigungen entgegen.
Er hatte bessere Karten als Dominic Catano, versteht ihr? Joe Louis schüttelt ihm die Hand. Wer ist dieser Kerl?
Als Frank Lucas also aus der Deckung kommt und sich sprichwörtlich auf den Präsentierteller begibt, beginnt sein Niedergang. Es ist der Narzissmus, der dem Drogenkönig den Hals bricht. Und die Nachfolger scharren mit den Hufen. Die Nachfolger. Bei Stalins Abgang saßen sie angstschlotternd im Politbüro.
Genosse Stalin hatte einen schweren Schlaganfall.
Platz 2. The Death of Stalin von Armando Iannucci, 2017.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf Genesung?
Sie liegt bei null. März 1953. Ob der Diktator und Massenmörder tatsächlich tot ist, wagen seine Gefolgsleute nicht auszusprechen. Denn wenn Stalin überleben würde, wäre man durch eine vorschnelle Diagnose dem Tode geweiht. Während also die Herren nun zitternd um die Leiche herumstehen und jedes Röcheln argwöhnisch belauern.
Was ist, Chef?
Vielleicht bestimmt er, wer sein Nachfolger sein soll.
Der Tod hat dem König die Macht entrissen. Unfreiwillig muss er abtreten. Es lebe der neue König, der die Geschäfte allerdings weitertreibt wie der alte. Das mörderische System also lebt weiter.
Platz 1. Ran von Akira Kurosawa, 1985.
Der alternde Großfürst im Japan des 16. Jahrhunderts hält es für eine gute Idee, abzudanken und die Macht unter seinen drei Söhnen gerecht aufzuteilen. Aber Brutalität, auf der er sein Reich gründete,
50 Jahre lang führte ich Krieg,
hat in seinen Kindern und Nachfolgern tiefe Spuren hinterlassen.
Aufgewachsen in Zwietracht und im Chaos.
Wie Hunde, die von der Kette gelassen werden, gehen die Söhne nun aufeinander los. Über den alten Herrscher, der nun in den Wahnsinn abgleitet, sagt der weise Narr:
Mit seinem schwachen Verstand sieht er die Verbrechen, die er begangen hat.
Der Großfürst gab die Macht ab und erntete Chaos, indem die verdrängten Dämonen seiner Herrschaft emporkrochen. Am Ende sind alle aus seiner Familie und er selbst tot.
Hartwig Tegeler mit seiner Top 5 über gefallene Herrscher. Ich bin Susanne Burg.